Hier, liebe Hörerinnen und Hörer, kommen die Sommergespräche vom Interview mit dem Sack. Dazu trifft sich Macher Martin Klostermann mit Dr. Dr. Rainer Ziedelmann. Und die beiden ziehen jeweils ein Thema aus dem Sack. Klostermann ist Journalist, Medienmacher und Coach. Ziedelmann ist Historiker, Journalist, Bodybuilder, PR-Unternehmer, Immobilienmillionär, Reichtumsforscher und Buchautor. Bis heute hat Ziedelmann mehr als 20 Bücher geschrieben.
Und hier kommt ein weiteres Sommergespräch vom Interview mit dem Sack. Ich bin Martin Klostermann und bei mir sitzt Dr. Dr. Rainer Ziedelmann. Schönen guten Tag.
Guten Morgen.
Bitte zieht jetzt das Thema aus dem Sack.
So, einmal in die Hand hinein. Und heute haben wir...
Gutes Thema, Freiheit.
Das Thema Freiheit. Das ist schon so eins ihrer großen Themen. Ne? Das hatten wir auch in unserer Folge 0010 angesprochen. Es war ein Antrieb für sie, reich zu werden.
Steht für mich generell ganz oben auf der Agenda in jeder Hinsicht. Ja? Also ist eigentlich so ein Lebensmotto von mir auch.
Wir haben das ja schon mal erarbeitet, warum sie ihren Reichtum eben erarbeitet haben. Eben weil sie freier sind in ihren Entscheidungen, müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Haben Sie eine Idee, woher dieses Bedürfnis nach Freiheit kommt in Ihnen?
Habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht, ja. Aber sag mal, ich fühle mich nicht erst frei, jetzt natürlich noch mehr, wo ich die finanzielle Unabhängigkeit habe, sondern ich bin generell ein freiheitsliebender Mensch. Früher, wo ich als Angestellter gearbeitet habe, da habe ich auch nicht viel anders gearbeitet als heute. Also ich habe mir nie irgendwelche Befehle oder so geben lassen von irgendeinem Chef oder so, oder, sondern ich habe auch damals, also wo ich jetzt im Verlag war oder bei der Zeitung, bis auf wenige Einschränkungen so gearbeitet wie heute, also indem ich die Sachen gemacht habe, zu denen ich Lust hatte und die Sachen nicht gemacht hat, wo ich keine Lust zu hatte. Und der einzige Unterschied war, ich arbeite gerne zu Hause und das war damals jetzt in der Zeit, wo ich an der Uni war, möglich, da habe ich auch überwiegend zu Hause gearbeitet, aber wo ich bei der Zeitung war, dem Verlag, da musste ich schon praktisch da auch präsent sein und konnte also meinen Arbeitsort jetzt, ich konnte mir schon aussuchen, was ich jetzt mache, ja, aber nicht, wo ich es mache. Und das war schon ein Unterschied, ja. Aber sagen wir mal, ich war ganz anders als angestellt als andere Leute, weil ich jemand war, der ist so wie jetzt auch selbst entschieden hat, was ich mache und was ich nicht mache. Und das war immer die Sachen, die mir Spaß gemacht haben, die habe ich gemacht, und die mir keinen Spaß gemacht haben, die habe ich nicht gemacht. Die habe ich von anderen erledigen lassen.
Körperliche Gesundheit ist ja auch Freiheit. Nun sind Sie 61. Ist das Thema für Sie, dass das mal weniger werden könnte? Treppensteigen beispielsweise, weil die Knie sich melden.
Nee, also generell bin ich ein sehr gesunder Mensch. Also mein Hausarzt sagt immer, dass er eigentlich gar keinen Patienten hat, wo alle Werte so perfekt sind. Ich habe auch bei den Blutuntersuchungen ist immer alles perfekt. Mein Blutdruck ist 120/70, der ist gut. Ich habe mal die Bandscheiben MRT machen lassen, die sind perfekt, trotz 40 Jahre Kraftsport. Habe jetzt aktuell an den Augen eine Geschichte, wo möglicherweise eine Operation auch eventuell bevorsteht, aber das ist eine Ausnahme. Also sonst, ich habe eigentlich das Glück, dass ich mein Leben lang immer sehr, sehr gesund war und bin.
Hatten Sie mal irgendwie ein Bein gebrochen oder so an Krücken Zeit?
Ich habe einmal, wo ich jung war, da war ich ja Maoist und da war ich in der Jugendorganisation von der KPDML. Und da haben wir einmal nachts so eine Aktion gehabt, wo wir so Parolen an die Wand gesprüht haben, weg mit dem KPD-Verbot, hießen die, haben wir so überall hingesprüht. Und dann kam die Polizei und da bin ich weggelaufen und dann bin ich mit dem Knie an so eine Bank angestoßen. Ja. Und da musste ich dann danach, glaube ich, auch eine Woche oder so oder 10 Tage ins Krankenhaus, musste das Knie punktiert werden und auch eingipst werden. Also meinen Eltern habe ich nicht erzählt, wie es passiert ist, ja. Aber Tatsache war, sozusagen auf der Flucht vor der Polizei habe ich halt nicht erwischt, aber ich bin da weggerannt und bin dann irgendwo halt gegen so eine Parkbank gelaufen.
Wie hat sie das damals im Alltag eingeschränkt?
Naja, ich habe halt dann im Krankenhaus da gelegen. Ich weiß noch mal ganz lustig, ich bin dann immer so mit dem Rollstuhl hat man da gehabt, mit dem anderen dann so, haben wir so Wettrennen auf dem Gang gemacht.
Nehmen wir an, Sie würden im Rollstuhl landen. Was würde das bedeuten für Ihr Leben? Mit Blick
Tja.
auf auf den Punkt Freiheit auch entsprechend.
Schlimmste wäre praktisch dann kein Sex mehr. Ne? Das wäre das Gravierende. Die anderen wichtigen Sachen, die ich mache, kann ich ja überwiegend machen. Ich könnte weiter lesen, ich könnte weiter Bücher schreiben. Ja? Also die ganzen Sachen könnte ich ja machen. Und klar, sonst wäre es ja auch irgendwo beschwerlich, will ich mir jetzt auch gar keine Gedanken drüber machen. Ich könnte auch nicht mehr wohnen, wo ich jetzt wohne, weil man da die Treppe hoch muss. Ja? Aber darüber will ich mir jetzt gar keine Gedanken machen. Oder was mir spontan einfällt, das Erste, also Entscheidende, kein Sex mehr. Das wäre das wirklich Schlimme an der ganzen Geschichte.
Ja, die Freiheit zu leben, wie man will, sich zu äußern, wie man will, seine politische Meinung zu äußern, die Sie ja auch im Laufe Ihres Lebens immer mal wieder kundgetan haben. Sie haben erwähnt, Sie waren Maoist als junger Mann, sind heute FDP-Mitglied. Viele Menschen sehen die Freiheit aktuell bedroht durch die Situation in der Welt, sprich durch einen Trump, durch auch Mechanismen in der Digitalisierung. Wie blicken Sie auf diesen ja sehr differenzierten Komplex?
Also Freiheit ist grundsätzlich immer bedroht. In Deutschland sind wir ja dann noch in einer besseren Situation, als wir jetzt zum Beispiel die Menschen in der Türkei oder so sind oder in Russland sind. Insofern ist schon besser. Aber klar, auch hier gibt es Einschränkungen von Freiheit. Einschränkungen der wirtschaftlichen Freiheit durch zu viel Planung, durch zu viel Staatseingriffe. Freiheit wird auch durch Political Correctness eingeschränkt, indem Menschen sich nicht getrauen, frei heraus das zu sagen, was sie denken, weil sie befürchten, dann vielleicht in irgendeine Ecke gestellt zu werden, wo sie nicht hingestellt werden wollen. Also Freiheitsbeeinträchtigungen gibt es immer und überall, aber für mich ist es halt ein ganz zentraler Wert in meinem Leben. Also ich fange mal an bei finanzielle Freiheit ist halt heute wichtig, dass ich sage, ich arbeite, weil ich arbeiten will, aber nicht, weil ich arbeiten muss. Das ist ja der Unterschied zu den meisten Menschen, die arbeiten, weil sie irgendwo sagen, ich muss meine Rechnung bezahlen, meine Miete bezahlen. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich muss also nie mehr im Leben arbeiten, wenn ich nicht ganz verrückte Sachen mit meinem Geld machen würde, weil genug da ist, dass ich also auch ohne Arbeit mein Leben gut so verbringen kann. Das ist schon mal was Wichtiges beim Thema finanzielle Freiheit. Die finanzielle Freiheit ist wichtig, aber ich denke, Freiheit ist vor allen Dingen eine Geisteshaltung, dass ich sage, ich lasse mir von anderen Leuten nicht jetzt irgendwo mich von anderen Menschen fremd bestimmen.
Manchmal kollidieren die Freiheiten ja auch. Nehmen wir an, Sie wollen jetzt einen ruhigen Tag, Nachmittag auf der Terrasse haben und Ihr Nachbar hört exorbitant laut Musik. Es ist seine Freiheit, Musik zu hören, es ist aber auch Ihr Wunsch, eben Ruhe zu haben. Wie
Klar,
gehen Sie mit so einer Situation um?
zum Glück habe ich so einen Nachbar nicht, ja. Und ich hatte einmal einen Nachbar, der unter mir gewohnt hat, der immer Klavier gespielt hat, so dass es mich gestört hat, ja. Ja, ich habe denen gesagt, wann ich üblicherweise Mittagsschlaf mache und gebeten, halt in der Zeit nicht zu spielen. Oder ich hatte auch mal einen, da habe ich gewohnt, der hat über mir gewohnt und das war sehr schlecht trittschallisoliert. Da konnte ich immer feststellen, wo der gerade entlangläuft, weil der auch mit Schuhen da immer entlang gelaufen ist. Ja. Und dem habe ich dann gesagt, also es gibt eine ganz einfache Gleichung. Schuhe plus Parkettboden gibt gleich Ärger mit mir. Ja? Also er muss eins dieser Faktoren beseitigen, entweder den Teppich oder die Schuhe ausziehen, weil sonst immer wieder. Aber wenn ich dann sehe, dass es sich nicht ändern lässt, dann würde ich im Zweifel dann vielleicht sogar wegziehen. Gibt ja Leute, die haben dann das, was ich auch nicht verstehe, jahrelang mit dem Nachbarn Ärger oder so. Wenn der sich dann halt nicht ändert, das würde ich mir jetzt nicht antun. Da würde ich dann, das ist halt auch ein Stück Freiheit. Da würde ich dann wahrscheinlich, wenn ich sehe, ich kann es anders nicht hinkriegen, würde ich wahrscheinlich eher tatsächlich dann wegziehen. Aber ich würde bestimmt nicht jahrelang mich jetzt ärgern. Ich würde es erst versuchen, irgendwo da einen Weg zu finden. Aber vielleicht, es gibt da manchmal Situationen, wo man den Weg nicht finden kann. Und es gibt ja Leute, die haben jahrelang Dauerstress mit Nachbarn, also würde ich mir jetzt nicht antun.
Ich glaube, das ist so ein Ego-Ding, dass die Leute es dann ausfechten wollen und der Stärkere sein wollen. Ne? Warum ja, sie nicht einfach sagen, ja, dann gehe ich halt. Oder sie haben die finanzielle Freiheit genau, wiederum nicht.
Eins von beiden.
Zu sagen, ja. Wir verkaufen das Haus oder die Wohnung etc. Wie ist die Sache mit dem Klaviernachbarn? Wie hat sich das dann entwickelt? Hat er Verständnis geäußert?
Teils hat er sich dran gehalten, aber dann nochmal wieder nicht. Also da war schon öfter Stress da, aber irgendwann bin ich sowieso ausgezogen, aber jetzt nicht aus dem Grund. Ja? Weil wie gesagt, überwiegend ging es ja schon, weil er überwiegend sich schon dran gehalten hat, weil ich halt immer Mittagsschlaf mache, ja, und dann halt bestimmte Zeiten habe und sagen wir, überwiegend hat er sich schon dann auch daran gehalten. Ja.
Das Thema Freiheit. Fällt uns noch was dazu ein?
Ja, ich bin halt der Meinung, dass sich die meisten Menschen zu schnell selbst versklaven lassen. Also ich glaube nicht, dass Freiheit was ist, was dir nur von außen genommen wird, sondern was du dir selbst, wo du im gewissen Grade auch selbst darüber entscheidest, wie dir das genommen wird oder nicht. Also in der Beziehung muss ich mir nicht von dem Mann oder von der Frau irgendwo permanent Vorschriften machen lassen oder sagen lassen, was getan wird oder nicht. Das hängt ja an mir, ob ich das mit mir machen lasse oder ob ich es halt nicht mit mir machen lasse. Und auf der Arbeit, glaube ich, ist es auch so, dass viele Menschen viel mehr Freiheit haben könnten, wenn sie sich selbst die Freiheit nehmen würden. Weil bei mir war es natürlich so, die Chefs, die haben gesehen, wenn wir den in Ruhe lassen, dann ist er sehr produktiv, dann bringt er Ergebnisse und sie haben auch gespürt, dem reinzureden, bringt nicht viel Freude, macht nur irgendwo Stress und so. Und dadurch haben sie mich auch, in der Regel hatte ich dann Chefs, die mich tatsächlich haben machen lassen. Aber es basiert natürlich auch drauf dann, klar, wenn ich jetzt die Freiheit ausgenutzt hätte und hätte dann überhaupt nichts gebracht, ja. Und Freiheit, sagen wir, ich hatte auch eine große Freiheit, zum Beispiel, wo ich meine Doktorarbeit geschrieben habe in der Zeit, ja. Das ist ja die größtmögliche Freiheit. Die
zweite,
ich denke jetzt an die erste Doktorarbeit. Da hatte ich jetzt ein Stipendium, aber es hat mir keiner gesagt, ob ich morgens aufstehen soll oder nicht oder wann ich was zu tun habe oder nicht. Ich hätte jetzt auch einfach vor mich hintrödeln können. Auch bei meinem Studium war das so. Klar, da gab es jetzt ein paar Dinge, auch bestimmte Leistungsnachweise, aber das war ja so, ich hätte jetzt genauso gut im Bett liegen bleiben können und nichts machen oder die, was ja auch manche Studenten machen. Also das heißt, viele Menschen können auch nicht mit der Freiheit umgehen, wenn sie denen eine freie Situation geben. Also niemanden haben, der eine Vorschrift macht, wie zum Beispiel bei einer Doktorarbeit. Dann heißt ja nicht, dass jeder, die dann in der kürzestmöglichen Zeit zum optimalen Ergebnis bringt. Das war bei mir. Ich habe im sehr kurzen Zeitraum mit dem bestmöglichen Ergebnis mit Summa Cum Laude das gemacht. Aber auch, weil ich Freude dran hatte und weil ich morgens aufgestanden bin, mit Freude es gemacht habe. Aber es gibt ja auch Menschen, die können im Studium, wobei das Studium heute oft nicht mehr so frei ist, wie es früher war. Also heute ist ja zum Teil mehr verschult. Ja, aber früher war das ja so, da hat dir keiner gesagt, jetzt komm oder komm nicht. Oder du hast es so gemacht, wie du wolltest. Und wenn du es halt hast laufen lassen, dann hast du halt keinen Abschluss bekommen oder erst nach x Jahren oder so. Das heißt, zur Freiheit gehört auch schon dazu, dass man selbst innerlich den Antrieb hat, Dinge dann auch gut zu machen.
Diesen Grad an Freiheit, den sie brauchen und sich ja auch wünschen, wollen viele vielleicht gar nicht. Die haben gerne jemanden, der ihnen sagt, heute machst du die und die Aufgaben. Und zwar so und so.
Ja, das gibt es ja auch bei Mitarbeitern, habe ich ja gesehen, bei genau. Meiner eigenen Firma. Da gibt es Mitarbeiter, die kannst du laufen lassen, da weißt du, das funktioniert. Und es gibt aber auch welche, die du sehr eng führen musst, die eigentlich denen sagen musst, mach jetzt das und das.
Ja? Die sind vielleicht überfordert mit so einem, mit zu viel Freiheit, beispielsweise durch den Chef. Ne?
Ja, gibt es so Menschen, die irgendwo, die fühlen sich vielleicht nicht wohl mit Freiheit, die fühlen sich dann wohl, wenn ihnen jemand sagt, um die in die Uhrzeit musst du da sein und wenn nicht, kriegst du eine Strafe und dann musst du das und das machen und da das ist. Also ich bin ganz anders, aber klar, viele Menschen, die sind so. Ich glaube auch, gut, der liebe Gott hat die Menschen verschieden gemacht. Ich glaube, dass auch nicht jeder den gleichen Freiheitsdrang hat.
Der andere Punkt, den ich noch ansprechen wollte, war, dieses sich versklaven, also seine Freiheit abgeben, das ist doch etwas, was sehr verbreitet ist in unserer Gesellschaft, ja, ja. Weil die Leute den Immobilienkredit wollen, weil sie vielleicht ein schönes Auto fahren wollen und sich auf Jahre mitunter eben binden an Banken etc. pp.
Ja, das ist sogar für die Leute, gerade das Beispiel, was Sie nennen, wahrscheinlich sinnvoll. Die Immobilie ist für mich, also ich rede jetzt mal von der selbstgenutzten Immobilie auch, ja, ist eigentlich eine Form des Zwangssparens, ja, wo sich der Mensch selbst zur Disziplin, die er sonst nicht hat, zwingt. Ja. Also es gibt ja manchmal Berechnungen, wo die Leute sagen, mit Aktien bekommst du mehr raus als mit Immobilien. Und dann werden kluge, scheinbar kluge Berechnungen gemacht, wenn du 20 Jahre einen Aktienfonds einzahlst, der dir im Schnitt 8% bringt, dann bist du besser dran, als wenn du eine Immobilie hast, die dir im Schnitt 4% bringt. Dafür brauche ich eigentlich gar keine Berechnung, sondern das kann ja selbst der dümmste Mensch, ohne es auszurechnen, sofort erkennen. Ja? Nur das krankt an einer Geschichte, nämlich, dass die allermeisten Menschen oder kaum jemand diesen Aktiensparplan über 20 Jahre durchhält, ja? Weil die meisten Leute halt irgendwo das früher oder später abbrechen, ja, weil sie die Disziplin nicht haben, weil sie dann irgendwo in Geldnöten sind, weil sie dann sagen, meine Waschmaschine ist kaputt oder ich will in Urlaub fahren und nehme das Geld dafür, oder weil sie nervös werden, wenn der Aktienmarkt runtergeht und dann verkaufen, oder es gibt ja tausend Gründe, aber man weiß, selbst bei Lebensversicherungen, wo das ja eigentlich bestraft wird, wenn du sie eher kündigst und belohnt wird, wenn du es bis zum Schluss durchhältst, ja, selbst da ist ja so, dass ein Großteil der Leute das gar nicht von Anfang bis Ende durchhält, zumindest heute nicht mehr. Ja? Sondern bei der Immobilie ist es anders. Wenn du da nicht jeden Monat deinen Betrag, also der aus Zinsen und Tilgung besteht, überweist an die Bank, dann kriegst du ganz schnell ein Problem. Also den Kredit zahlen die Leute, wenn sie es irgendwie können, wirtschaftlich, immer von vorn bis hinten, genau wie man in der Regel auch die Miete bezahlt. Und dadurch ist ja erwiesen, dass Menschen, die jetzt eine Immobilie haben, auch bei sonst gleichen Vermögensverhältnissen oder Einkommensverhältnissen im Alter dann 6-7 Mal mehr haben als die Leute, die keine haben. Und der einzige Grund ist, weil sich dieser Mensch durch eine Art Zwangssparprogramm über einen langen Zeitraum Selbstdisziplin aufgenötigt hat, die er sonst sicherlich nicht gehabt hätte bei irgendeiner anderen alternativen, liquideren Anlageform, wo er jederzeit wieder raus kann.
Also das ist ein positives Beispiel, wie man sich selbst da quasi ein bisschen Freiheit nimmt, um aber am Ende freier zu sein. Aber wenn wir mal ein anderes Beispiel nehmen, dann nimmt sich ein 25-Jähriger nimmt einen Kredit auf, über 40.000 Euro, komplett über seinem Budget, um sich jetzt den 8-Zylinder Mercedes zu kaufen und auf dem Kudamm Rennen zu fahren. Ja. Und er lebt nur noch für dieses Auto und hat, ja, er kann das finanzieren, aber ist knapp. Das wäre für mich so ein Modell von Versklavung und Abgabe von Freiheit, der zu überdenken wäre.
Also sagen wir mal so, generell jede Art von Konsumkredit lehne ich total ab. Habe ich auch, einmal im Leben hatte ich für, ich glaube, für 2-3 Jahre ein Auto tatsächlich auch auf Kredit gekauft, würde ich aber nie mehr machen, war auch unvernünftig. Also sagen wir, das lehne ich generell ab, wenn Menschen Kredite aufnehmen für Urlaub oder für Fernseher oder für irgendwelche Konsumgüter, weil das ist ja was ganz Negatives. Man tut ja dann praktisch sich die Belohnung geben, bevor man das Geld angespart hat. Also es muss ja umgekehrt sein. Ich verzichte auf irgendwas und spare was an und belohne mich dafür. Aber wenn ich mir vor die Belohnung gebe und hinterher dann praktisch den Kredit abstottere, also das ist nur für denjenigen gut, der einem den Kredit gibt und der dann die Zinsen hat. Aber für mich selbst ist es doch eine schlechte Sache. Also ich würde jetzt nie, auch wenn ich jetzt weniger Geld hätte, und ich hatte ja im größten Teil von meinem Leben weniger Geld, da habe ich jetzt mit dieser eine Ausnahme, ich habe nie jetzt für Konsumzwecke irgendwo Kredite aufgenommen und finde es auch, was einfach Dummes, ja, was ich also, wo ich jedem Menschen dringend von abraten würde. Für den Urlaub vielleicht, ja, ich fahre jetzt in Urlaub, habe einen schönen Urlaub und bin danach verschuldet oder so, ja, oder das Auto verliert ja einen Wert, es gewinnt ja nicht einen Wert. Was anderes ist, wenn ich jetzt für eine Immobilie jetzt auch die ich vermiete oder so, dann habe ich natürlich Kredite aufgenommen. Das ist aber auch kein Konsumgut. Da muss ich dazu sagen, ich bin eine ganz seltene Kombination, weil ich die Kombination bin von einem Mensch, der sehr starkes Sicherheitsdenken und sehr starkes Freiheitsdenken gleichzeitig hat.
Okay.
Das ist also...
Da kommt das Geld ins Spiel dann eben auch. Ne?
Genau, das haben sie genau richtig erfasst. Ich war mal auf einem Seminar, da habe ich mich mit so einem Seminarteilnehmer unterhalten, ging auch so über meine Werte und Ziele. Und der hat gesagt, Geld ist für dich wichtig, weil es idealerweise das Bedürfnis nach Sicherheit und nach Freiheit zusammenbringt. Und das ist auch genauso. Ja? Also ich bin sehr stark sicherheitsorientiert, ja? Und gleichzeitig sehr stark freiheitsorientiert. Und manchmal sind die Menschen ja eher anders, dass einer, sagen wir, legt auf Sicherheit nicht so viel Wert und dafür Freiheit oder umgekehrt ist er sicherheitsorientiert und aber nicht so freiheitsorientiert. Und ich bin eigentlich jemand, wo beides zusammenkommt.
Also jetzt im Hippie-Bus und mit 10 Euro in der Tasche durch Indien ziehen, nicht das Modell von Dr. Ziegelmann. In der westlichen Welt unterschätzen doch oder sehen viele Menschen gar nicht mehr den Wert der Freiheit, den sie haben, oder? Den werden sie vielleicht erst erkennen, wenn die mal weg sein sollte.
Absolut.
Ja, körperlich oder politisch, wie auch immer, gesellschaftlich, systemisch.
Das ist ein großes Problem. Wir gewöhnen uns ja an alles, an schlechte Sachen, aber auch an gute Sachen. Ja? Und wir machen uns ja oft nicht bewusst, was wir haben, weil wir uns erst dann darüber bewusst werden, wenn wir es nicht mehr haben. Ja? Also hat jeder schon mal kennengelernt, eine Beziehung, wo er vielleicht unzufrieden war, ja? Und dann war der Partner weg, ja? Und dann hat man überhaupt erst gemerkt, was der Partner jetzt für einen bedeutet hat, der einem vorher schon selbstverständlich geworden war, und dann ist er weg und dann merkt man es erst. Ja? Und so ist es auch mit der Freiheit natürlich, ja? Dass die Menschen, die so aufgewachsen sind, die irgendwo sich daran gewöhnt haben, ja, dass sie es dann irgendwann nicht mehr wertschätzen und dann erst merken würden, wenn es weg ist, weil sich auch diesen positiven Zustand für selbstverständlich, und das ist auch mit der Gesundheit. Ja. Ich meine, ich bete jede Woche einmal in der Kirche und sage, lieber Gott, danke für die Kraft und für die Gesundheit, die du mir gegeben hast. Ja, weil ich sage, warum muss ich warten, bis ich krank werde, um mich jetzt darüber zu freuen oder mir das bewusst zu machen. Aber bei vielen Menschen ist es so. Die sind gesund und machen sich gar nicht bewusst darüber, was es heißt, gesund zu sein. Die merken es erst dann, wenn ihnen die Gesundheit genommen wird. Aber warum muss ich so lange warten, um mir das bewusst zu machen? So ist es natürlich mit der Freiheit auch. Die Menschen gewöhnen sich an die Freiheit, die sie haben, relativieren es dann auch, sagen, es ist ja nicht so wichtig, oder bringen alles auch auf eine ganz abstrakte Ebene. Das ärgert mich auch manchmal. Also ich bin wirklich ein großer Kritiker der politischen Verhältnisse hier. Aber wenn die Leute das dann gleichsetzen mit der DDR oder gleichsetzen irgendwo mit einer Diktatur, ja, dann sage ich, das ist auch auf so einer abstrakte Ebene, dann lebt mal selbst da, oder dann, wenn ich dir heute die Wahl geben würde, wenn du wählen würdest, würdest du lieber in der DDR leben oder hier. Ich glaube, dann würde fast jeder sagen, dann lebe ich doch lieber hier als in der DDR. Und der das so abstrakt gleichsetzt und sagt, ja, das ist ja das eine wie das andere. Ja, der würde zumindest, wenn er wirklich den Wert der Freiheit schätzt, natürlich immer sagen, ich lebe lieber hier, weil bei allen Einschränkungen, die man hat, ja, komme ich ja nicht ins Gefängnis, nur weil ich jetzt die Frau Merkel kritisiert habe oder so.
Wir dürfen kritisieren. Das ist doch auch eben Teil der Demokratie, dass wir unsere, nicht nur unsere Meinung äußern dürfen, aber eben uns eben auch die Meinung der anderen anhören müssen. Auch die haben die Freiheit, ihre Meinung zu äußern, auch wenn wir sie nicht teilen.
Klar, aber ich mache jetzt mal Advocatus Diaboli. Dann sagen die Leute natürlich, ja, auch bei uns, wenn du bestimmte Dinge kritisierst, dann da sind wir wieder bei der Political Correctness, dann hast du negative Konsequenzen.
Gut, das sind ja gesellschaftliche Drücke.
Ja, der ist aber auch schon stark und massiv und ist auch kritikwürdig, ist auch eine Einschränkung von der Freiheit. Trotzdem mache ich nochmal einen Unterschied zwischen dieser Situation, ja, wo du dann irgendwo sicherlich vielleicht auch ausgegrenzt wirst oder in irgendeine Ecke gestellt wirst, wo du dich nicht hingehörig fühlst, oder ob du irgendwo im Stasi-Gefängnis landest. Das ist für mich doch nochmal ein qualitativer Unterschied. Ja.
Es gibt doch so ein Zitat von, wer war es denn, Voltaire? Ich kann es auch nochmal eben googeln.
Sie meinen, dass man für nicht der Meinung des anderen ist, aber dafür kämpft, dass er das Recht hat, diese andere Meinung zu äußern. So.
Ja. Sie wissen, welches ich meine. Ne?
Genau, ich weiß, was Sie meinen. Es wird dem Voltaire zugeschrieben. Weiß gar nicht, ob es jetzt wirklich von ihm war oder nicht, aber kenne das Zitat genau, was Sie meinen.
Voltaire, Freiheit. Schauen wir mal eben, ob wir das finden. Also dieses Zitat, was Voltaire zugeschrieben wird, geht wie folgt. Mein Herr, ich teile Ihre Meinung nicht, aber ich würde mein Leben dafür einsetzen, dass Sie sie äußern dürfen.
Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen pathetisch, ob das wirklich viele Menschen machen würden, das Leben dann dafür einsetzen, dass ein anderer die Meinung äußern darf. Ich denke, das sind eher doch Ausnahmenmenschen, die so weit
was
gehen.
Aber darum geht es ja im Kern einer Demokratie.
Wenn man das Leben einsetzt, also fragen sich mal selbst, jeder Zuhörer, würde er wirklich sein Leben dafür einsetzen, dass ich mich jetzt frei äußern kann? Würden die
okay, aber wenn Sie das Pathetische mal wegnehmen.
Ja, klar, also das heißt, ich setze mich dafür ein, dass auch der anders denkt, seine Meinungen frei äußern kann. Das kann ich absolut unterschreiben. Ich glaube, dass auch viele Menschen heute viel zu intolerant sind und irgendwo riesige Probleme damit haben, zu akzeptieren, dass es Menschen gibt, die eine andere Meinung haben. Ich erlebe das manchmal, wenn ich in so Foren die Diskussion anschaue, wenn ich irgendwo was schreibe, dass die Leute dann sagen, zum Beispiel, ich kann gar nicht mehr mir die öffentlich-rechtlichen Talkshows anschauen, mein Blutdruck geht dann auf 200 oder ich krieg dann ein Magenschwür. Ja, aber warum? Er hat jetzt, ich teile auch die Meinungen oft nicht, ja. Aber ich kriege jetzt keinen Bluthochdruck oder einen Magenschwür, nur weil jemand eine andere Meinung hat als ich. Sondern ich empfinde es als was ganz Normales. Ich mag auch übrigens Diskussionen, wo gerade Leute mir widersprechen oder entgegengesetzte Meinungen
äußern. Das ist eben sehr bequem, sich heutzutage auch in eine Blase zu begeben, ne? Und die anderen, die Meinungen der anderen auszublenden.
Naja, das ist das, was viele Menschen ja tun, dass sie irgendwo... Die schreiben dann auch, es ist unerträglich, diese Meinung. Oder was heißt unerträglich? Es ist für mich was ganz Normales. Ich bin es auch mein Leben lang gewohnt, dass die meisten Menschen zu den meisten Themen andere Meinungen haben, als ich sie habe. Deswegen ist für mich eigentlich was Normales. Und die Tatsache, dass jemand anders denkt, regt mich erstmal jetzt nicht groß auf.
Ja, da sind wir beim Zuhören. Ne? Das ist auch die Freiheit, die man dem anderen eben einräumen muss, ihn erstmal anzuhören.
Das fehlt aber vielen Menschen.
Bitte zieht jetzt ein Fazit.
Herr Dr. Ziedelmann, das Thema Freiheit im Sommergespräch, schaffen Sie es, ein Fazit zu ziehen in zwei Sätzen?
Nee, auf keinen Fall, weil es hat so viele Aspekte, ist für mich generell ganz weit oben und so wichtig. Deswegen hätten wir auch sicher stundenlang noch drüber reden können. So machen wir heute ohne Fazit, sondern ich traue es mal jedem zu, dass er das aufgenommen hat.
Also, das war das Thema Freiheit im Sommergespräch beim Interview mit dem Sack. Herzlichen Dank.